wir glauben manchmal, dass das nur mit Heiligen verbunden ist, aber ich finde, gegenwärtig sieht man, dass auf der ganzen Welt Menschen beten um Heilungen oder um ein Wort der Erkenntnis etc. etc. Und diese Sachen passieren. Und ich glaube auch, dass es eine Art der Verkündigung, wo wir uns trauen dürften als Kirche, neu so zu verkünden. Mhm. Weil das die Art, dass wie der Herr verkündet hat. Der Herr hat genauso verkündet. Aber das, was tatsächlich anspricht, ist die Liebe Gottes. Mhm. Und eine Weise, wie die Liebe Gottes sich offenbart, nicht jede Weise, aber eine Weise, ist über Heilung und über Prophetie. Das ist eine Weise, wie der Herr sich offenbart. Und wenn jemand eine Heilung erfährt, die Person fühlt sich von Gott geliebt. Also da kann man sagen, was man will. Ja? Sie fühlt sich einfach wahrgenommen vom Herrn.
Maxi, herzlich willkommen zurück bei Unverschämt Katholisch.
Hi.
Ich freue mich, dass du wieder da bist, weil letztes Mal war es so gut, dass ich dich direkt gefragt habe, kommst du bitte wieder?
Sehr freundlich von dir. Das war echt nett. Das war sehr nett.
Es hat echt Spaß gemacht.
War super, ja.
Ja, deswegen sind wir, glaube ich, beide jetzt schon gespannt.
Bin auch sehr gespannt.
Ich habe ja normalerweise vor, so ein bisschen Geplänkel, bevor wir direkt ganz steil einsteigen in das Thema des heutigen Talks. Mhm. Ich kann es ja schon mal anteasern. Das Thema wird sein Heiliger Geist. Mhm. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich mir gedacht, ich frage dich einfach mal, was ist eigentlich eines deiner Lieblingsbücher?
Es gibt eine Menge.
Okay.
Es gibt eine Menge Bücher.
Das dachte ich mir, dass du das sagen würdest.
Es gibt eine Menge Bücher. Also tatsächlich, glaube ich, im Geistlichen und im Theologischen ist sicher das Komm, Schöpfergeist von Pater Raniero Cantalamessa.
Ah ja.
Wahrscheinlich eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Und es ist auch schon total zerflattert schon. Also richtig zerflattert schon.
Das wird sein.
Dann ist also eine Menge Bücher von Josef Ratzinger. Die Einführung ins Christentum ist wahrscheinlich das Interessanteste, finde
sehr
ich.
Sehr gut, ja.
Weil das sozusagen sehr, 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 sehr grundlegend ist. Und auf einer profanen Ebene hat jemand mir vor 1,5 Jahren ein sehr lustiges Buch geschenkt, das heißt das Pfingstwunder.
Okay.
Das hat aber nichts zu tun mit einem Pfingstwunder. Notabene.
Okay.
Sondern mit einer Entrückung von lauter Dante-Experten, die sich in Rom treffen bei einer Tagung und sozusagen sich gegenseitig anhören, wie sie toll über Dante reden. Und dann überraschenderweise gibt es eine Entrückung. Und der Einzige, der nicht entrückt wird, ist der deutsche Dante-Experte, der dann rückblickend aus dem Büro in Frankfurt sich fragt, warum nur er von allen Dante-Experten dieser Welt nicht entrückt wurde.
Okay.
Und das ist sehr lustig.
Okay, das ist ein super Nischbuch.
Ja, total. Das ist ein absurdes Buch.
Und was liest du gerade?
Jetzt gar nichts. Ich habe im Sommer 3 Bücher gelesen und jetzt lese ich halt tatsächlich gerade gar nichts und deswegen habe ich so eine gewisse Langeweile, so vorm Einschlafen. Mhm. Genau, jetzt im Sekunde lese ich wirklich gerade gar nichts.
Okay, aber es ist vielleicht auch mal gut, die Langeweile auszuhalten.
Ja, ist gar nicht so einfach.
Ja, das glaube ich dir.
Also ich habe gelesen im Sommer Garden and City von John McCormack, großer McCormack-Fan.
Ja.
Dann habe ich gelesen von Chris Westhoff About the Voice of God, großartiges Buch.
Aha. Nicht Christopher West, sondern Chris Westhoff.
Westhoff. Ja. Ist die andere.
Okay.
Und dann von Nina Heremann.
Ah ja.
Also ein Buch über den Heiligen Geist. A Thirst for the Spirit. Auch sehr, sehr schönes, so betrachtende, sehr spannendes Buch.
Sehr schön. Hm? Ja, da sind wir ja direkt beim Thema.
Sind wir schon mittendrin, ja.
Hast mir ja direkt geholfen.
Ja, ja.
Heiliger Geist. Also ich glaube, ich muss dir eigentlich nicht erklären, warum ich dich dazu frage, aber vielleicht mache ich kurz nach.
Wäre trotzdem spannend, warum du mich fragst.
Ich mache es kurz nachvollziehbar, warum ich dich frage. Du bist Leiter der Loreto-Gemeinschaft und für mich ist so eins der Dinge, die ihr wirklich großartig macht, neben vielen anderen Dingen, die ihr großartig macht, die Pfingstfeste jedes Jahr. Und da ist so ein Fokus auf den Heiligen Geist, den ihr legt und so ein Gebet um den Heiligen Geist. Und auch so ein tiefes Verständnis von der Notwendigkeit des Gebetes um den Heiligen Geist für die Kirche. Und also das zum einen als Grund, warum ich mir dachte, das ist super, mit dir darüber zu sprechen. Aber auch du persönlich ich habe das Gefühl, du bist einfach jemand, der sich davon voll nach ausstreckt. Mhm. Und das Thema generell, ich finde, man kann es immer wieder ansprechen, aber ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Freund von mir, der nicht gläubig ist und der zu mir sagte, mein Eindruck von den Christen ist immer, ihr betet einen Gott an, der weit weg ist. Mhm. Und ich finde, die Antwort darauf ist, über den Heiligen Geist nachzudenken. Mhm. Und deswegen ist es mir so ein bisschen ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, ja, da ist Raum dafür, dass wir mal das so erkunden, wer das denn eigentlich ist und was Gott sich damit gedacht hat, dass er den gesandt hat.
Der ja selber auch Gott ist.
Genau, genau, da fängt es schon mal an. Und vielleicht so zum Einstieg einfach erstmal, ja, wer ist eigentlich der Heilige Geist?
Die Liebe in der Liebe Gottes. Hm. Das ist von Augustinus, der der Frage nachgeht, sozusagen, wie das trinitarische Leben sozusagen in sich funktioniert. Also wenn man über den Heiligen Geist spricht, ist es wichtig, zuerst zumal über das große Phänomen der Trinität zu sprechen, ja. Dass Gott sozusagen dreieinig ist, mhm. Was schon so ein witziges Wort ist, allein schon dreieinig, Trinität auch. Die Schrift gibt sozusagen darauf Hinweise, gerade wenn Jesus sozusagen im Jordan ist, zum Beispiel sozusagen, dass Gott eben ein bisschen anders ist als wir. Also die Art und Weise, wie ich bin, ist individuell.
Ja.
Aber die Art und Weise, wie Gott ist, ist eben nicht individuell in sich. Ganz interessant. In einem wunderbaren Film, den ich sehr liebe, mit Tom Hanks, Castaway, verschollen.
Ja.
20 Jahre alt oder so. Also Tom Hanks.
Volleyball.
Genau. Tom Hanks, richtig. Tom Hanks ist ein FedEx-Flugzeugpilot und stürzt ab über eine Südseeinsel. Alle sterben. Alle sterben. Ganz tragisch. Und er fliegt zu Weihnachten. Deswegen ist auf diesem Flugzeug lauter Weihnachtsgeschenke. Also Sachen, die du auf einer Insel alleine das sieht sie einfach überhaupt nicht brauchst und eben unter anderem ein Volleyball. Und er wird immer einsam und immer trauriger, weil er eben alleine ist und irgendwann beginnt er zu sprechen mit dem Volleyball. Mhm. Und sobald er mit dem Volleyball beginnt zu sprechen, kommt ein Leben in ihn zurück und er beginnt aktiv zu werden und agil zu werden. Die Art und Weise, wie ich bin, also wie du bist, ist eben individuell. Wir brauchen aber ein Gegenüber, um den aufrechten Gang zu lernen, um Essen zu lernen, um Sprache zu lernen. Das müssen übrigens andere Säugetiere nicht. Also ein Kalb muss nicht in das Antlitz der Kuh hineinschauen, um zu lernen, wie man isst und sitzt und Mu macht. Sondern es ist einfach Instinkt getrieben. Wir hingegen, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Gegenüber. Und dieses Gegenüber-Dings, Gott hat das bereits in sich. Also Gott ist in sich, hat bereits, das ist eben das Ding von Dreieinigkeit.
Okay, ja.
Und er ist in sich sozusagen sein Austausch von Liebe in sich drinnen.
Ja.
Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater zurück und diesen Fluss der Liebe zwischen Vater und Sohn, die Liebe in der Liebe, ist der Heilige Geist.
Mhm.
Person geworden, Heiliger Geist.
Okay, aber...
Ja.
Jetzt hat dieser Heilige Geist, also Pfingsten, Stichwort.
Ja.
Und da kommen wir auf das zurück, was ich jetzt gerade meinte, auch mit diesem Gott.
Ja, ja, ja. Wir kommen auch da hinten.
Ich weiß. Da habe ich bei dir gar keine Sorge. Ja, ja, ja. diese Liebe ist jetzt in uns ausgegossen.
Ja.
Und will uns nahe sein.
Ja.
Erklär mal, was Pfingsten für dich bedeutet, vielleicht.
Lala, also. Pfingsten ist eines der drei großen Feste im Jahreskreis der Kirche. Weihnachten ist das Fest des Vaters, Ostern ist das Fest des Sohnes, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Pfingsten ist das ist auch der Moment, wo der Heilige Geist sozusagen auch sozusagen zuletzt offenbar wird. Also er ist uns unmittelbar nahe, wenn wir den Herrn begegnen, dann begegnen wir zuerst dem Heiligen Geist und im Heiligen Geist sozusagen den Vater und den Sohn. Mhm. Der Katechismus schreibt in Artikel 1999, die Liebe, Gott gießt sich selbst durch den Heiligen Geist in unser Herzen ein. Gerade in der Taufe, gerade im Empfang der Sakramente, also der Heilige Geist ist uns zuerst unmittelbar von der persönlichen Ebene am nächsten, aber erst zuletzt offenbart, interessanterweise. Und das hat zu tun mit der Bedeutung von Pfingsten selber. Und zwar das, was zu Pfingsten sehr stark akzentuiert wird, ist das Wirken des Heiligen Geistes, ist das Wirken des Herrn, sofern er uns sendet. Es gibt sozusagen einen Heiligen Geist, aber er wirkt auf verschiedene Weisen. Auf der einen Seite bewirkt er Leben, spendet er Leben. Christus gießt den Heiligen Geist aus ab Karfreitag, vom Kreuz herab, am Ostersonntag im Abendmahlsaal, wenn er den Shalom ausspricht. Und dadurch wird uns Leben geschenkt. Jedes Mal, wenn ich die Kommunion empfange, gießt sich der Heilige Geist in uns aus durch Christus. Da kann man noch länger drüber reden, über dieses Thema. Das betrifft aber alles die Ebene des Lebens. Und das hat auch so zu tun mit Genesis, mit der Schöpfung und so weiter. Also wo uns der Atem Gottes sozusagen, wo wir sozusagen lebendig werden durch den Atem Gottes. Ja. Und das ist sozusagen diese eine Dimension. Und dann gibt es diese andere Dimension, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die wird eben zu Pfingsten offenbar. Und das ist sozusagen der Moment, wo die Kirche gesandt wird, wo die Kirche geboren wird und gesandt wird. Johannes 20, oder ist es 21, weiß ich nicht genau, am Ostern, am ersten Tag der Woche, kommt der auferstandene Herr in die Mitte, der Jünger, durch die verschlossenen Türen hindurch, sagt, der Friede sei mit euch, und er schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und dann haucht er sie an, also er haucht sie an. Und bei Johannes sehen wir auch, dass Christus sagt, Johannes 7, ich glaube, es ist Johannes 7, dass der Geist gegeben wird bei der Verherrlichung Christi. Also da steht, der Geist war noch nicht gegeben, weil Christus noch nicht verherrlicht war. Die Verherrlichung Jesu Christi ist am Kreuz. Von dort weg beginnt die Geistersendung. Mhm. Und eben am Ostersonntagabend schenkt er den Heiligen Geist, sofern er uns Leben schenkt, das göttliche Leben, die Neuschöpfung in Christus. Und es heißt dann, und die Jünger freuten sich. Also es ist sozusagen keine Dynamik drin, sondern einfach es ist ein Ruhigwerden. Mhm. Und das ist das, was in der Messe passiert. Also in der Messe oder in der Beichte oder bei einer Taufe, aber vor allem in der Messe, Beispiel Messe, der Geist kommt herab auf die Gaben von Brot und Wein. Mhm. Er verwandelt die Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi. Jesus Christus kommt durch die verschlossenen Türen unserer menschlichen Natur hindurch. Die Türen bleiben irgendwie geschlossen und er kommt einfach trotzdem hindurch. Und er gießt den Geist aus in uns. Und wir werden, also ich werde, wenn ich die Kommunion empfange, dann ruhig, weil ich merke, wie der Herr sozusagen in mir seinen Geist ausgießt. Mhm. Das ist eben und die Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von heiligmachender Gnade. Es ist das, was uns heilig macht, gerechtfertigt. Söhne im Sohn vor dem Vater. Und das ist sozusagen aber nur ein Teil des Wirken des Geistes. Mhm. Interessanterweise, obwohl der Herr dann schon den Geist geschenkt hat, den Atem Gottes, lehrt er dann noch einmal die Jünger und die Apostel nach diesem Ostersonntag, lehrt sie weiter und nach 40 Tagen oder ich glaube es sind so 9 Tage vor Pfingsten, sagt er dann, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Mhm. Also es ist noch einmal ein Imperativ. Daher gibt es ein paar Imperative am Ende der Evangelien. Matthäus 28 geht hinaus in die ganze Welt, macht also meine Jünger, lehrt sie und tauft sie. Markus geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Mhm. Johannes unter anderem liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und bei Lukas, der auch dann die Apostelgeschichte geschrieben hat, ist dann dieses komische Wort vom Bleiben der Stadt, bis mit der Kraft aus der Höhe erfüllt wird. Mhm. Also es ist eine ganz seltsame Art, einen Marschbefehl zu geben. Also geht hinaus in die ganze Welt, aber bleibt in der Stadt. Aber dadurch wird klar, dass um in die ganze Welt hinauszugehen und alle Menschen zu Jüngern zu machen, zu taufen, zu lehren und zu verkünden, Mischung aus Matthäus und Markus, müssen wir erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir so etwas wie hier aus uns selber heraus machen, sondern tatsächlich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen wartet dann die junge Kirche in Einheit und betet dann Tag und Nacht alle zusammen im Obergemach in Erwartung, dass die Kraft aus der Höhe dann noch einmal kommt. Und da kommt die Kraft aus der Höhe noch einmal. Und dieses Mal ist sie etwas anders. Also es kommt derselbe Heilige Geist, aber dieses Mal sofern er Sendung schenkt. Die Türen gehen auf, sie bleiben nicht zu, sie verharren nicht sozusagen in der Freude des Herrn, sie kontemplieren nicht über das Glück, Söhne im Sohn zu sein oder Kinder im Sohn zu sein, sondern in dieser unmittelbaren Intimität, sondern die Türen gehen auf, sie sind wie freudentrunken, extrovertiert, menschlich gesprochen, wie trunken, in einer nüchternen Trunkenheit des Heiligen Geistes und fangen an, unter Zeichen und Wunder das Evangelium zu verkünden. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und Pfingsten betont diese Kraft des Heiligen Geistes.
Ja. Also es gibt ja jetzt Menschen, die jetzt sich vielleicht ja nicht unbedingt vorstellen, dass das jetzt unmittelbar was mit uns heute als Christen zu tun hat oder dass das halt damals in der Urkirche die Geschichte so war. Aber dass wir jetzt Kirche haben und wir, also weißt du, ich meine so, inwiefern wirkt denn dieser Geist, von dem du da jetzt gesprochen hast?
In dieser Weise noch heute?
Noch heute, ja.
In dieser Sendung zum Beispiel? Also nachdem wir das jedes Jahr feiern, könnte es eine Bedeutung haben. Also allein schon, dass es liturgisch sozusagen uns so auf die Nase gebunden wird, könnte eine Bedeutung haben. Das Zweite Vatikanum spricht also nochmal zurück, es gibt sozusagen verschiedene Arten, wie der Heilige Geist wirkt, wie ich schon gesagt habe. Es gibt dieses Heiligmachende und dann gibt es dieses Charismatische, Leben, Sendung. Johannes 20, Apostelgeschichte 2. Ja. Es gibt sozusagen verschiedene Dimensionen des einen Heiligen Geistes. Es ist eine komplexe Wirklichkeit, aber wir haben ja Zeit.
Ja.
Genau. Und ein Wirken des Heiligen Geistes ist tatsächlich, dass er, dass er uns, indem wir ihn wieder und wieder empfangen, gerade bei den Sakramenten, dass er uns dem Herrn gleich gestaltet. Also er gestaltet uns um. Paulus spricht sehr viel davon, dass wir uns umgestalten lassen sollen in das Abbild Jesu Christi, das ist eben diese heiligmachende Gnade. Wir empfangen die Gaben von Brot und Wein, Leib und Blut Jesu Christi, auch auf dass der Geist uns ihm ähnlich macht. Im Hochgebet hören wir, der Geist mache auch uns zu einer Gabe, die dir, Vater, wohl gefällt, damit wir die Gemeinschaft des Himmels empfangen und so weiter und so weiter. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden umgestaltet in Christus. Das heißt, wenn du viel die Kommunion empfängst und viel zur Beichte gehst, was ich dir und mir und uns alle empfehle, wir müssen auch darauf achten, werden wir Christus ähnlicher? Merken Menschen womöglich in der Umgebung, dass wir Christus ähnlicher werden? Woran merkt man das? An den Früchten des Geistes, Galater 5, 22. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Ist es spürbar in deinem Leben, in meinem Leben? Dann merkst du, der Geist verwandelt mich, macht mich Christus ähnlicher. Das ist ein Wirken des Geistes in uns. Das ist diese eine Seite. Also man spricht von den Früchten des Geistes zum Beispiel. Oder eben von der heiligmachenden Wirkung des Geistes. Dann spricht man auch von den Gaben des Geistes. Die gehen zurück auf Jesaja, und Christus zitiert Jesaja am Beginn des öffentlichen Wirkens, wo er sagt, dass der Geist des Herrn auf mir ruht. Und er hat mich gesalbt und gesandt, damit ich den Armen die frohe Botschaft verkünde. Es gibt dann diese Gaben des Heiligen Geistes, die dann Jesaja eben auch erwähnt, wie Rat, Stärke und ein paar andere, die es nicht auswendig weiß. Die auch einen Geschmack davon geben, ob wir den Christus ähnlich geworden sind. Also wenn jemand wirklich tatsächlich im Herrn ist, hat er eine Stärke, die übernatürlich ist. Wenn jemand in Christus ist und ihm gleich wird, dann hat zum Beispiel eben diese Gabe des Rates. Also du fragst eine Person etwas und da kommt einfach ein guter Rat und so weiter und so weiter. Alles diese eine Wirkung des Heiligen Geistes. Okay, dann gibt es aber auch diese sendende Dimension, nennen wir sie ruhig charismatische Dimension, wo es darum geht, dass der Heilige Geist uns auf Sendung bringt. Jedes Jahr zu Pfingsten hören wir in jedem Lesejahr, also jedes Jahr, als Evangelium Johannes 20 oder eben 21, ich weiß nicht auswendig, Ostersonntagabend, und wir hören die Apostelgeschichte jedes Jahr, und zwar das Pfingstereignis. Jedes Jahr. Und bei dieser Sendung geht es darum, dass der Herr uns eben im Geist sendet. Und das Vatikanum, das Zweite Vatikanische Konzil, spricht in Lumen Gentium mit einer sehr schönen Formulierung von schlichten und von leuchtenden Gaben.
Mhm.
Spannend, gell?
Ja.
Und manche sind schlicht und manche sind spannend. Das, was du hier tust, ist von der Unmittelbarkeit deiner Arbeit und eurer Arbeit als Team eher schlicht, aber die Wirkung ist leuchtend. Mhm. Wenn eine Mami beginnt, mit ihren Kindern umzugehen und im Heiligen Geist diese Kinder dann auch erzieht und nicht nur, sofern sie eine gute Mutter ist, auf natürlich eben, sondern auch übernatürlich beginnt, vom Geist Sachen zu empfangen für ihre Kinder, dann ist das ein schlichtes Charisma, aber die Wirkung ist dann irgendwo sehr leuchtend.
Mhm.
Das heißt, es ist überall im kirchlichen Leben. Thomas von Aquin spricht auch, wenn er über den Heiligen Geist spricht, es gibt eine unsichtbare Ausgießung jedes Mal, wenn wir uns einer neuen Herausforderung stellen.
Mhm.
Jedes Mal. Im kirchlichen Dienst. Jedes Mal.
Mhm.
Die leuchtenden Sachen, wie Heilungen,
ja.
Körperliche Heilungen,
mhm.
Sind also mir und dir durchaus geläufig.
Mhm.
Also es gibt die berühmte Frage vom heiligen Johannes Chrysostomus, der sehnsüchtig fragt, so im 4. Jahrhundert, glaube ich, hat er gelebt, warum es in der Urkirche so viele Sachen gab und jetzt weniger oft. Und das ist auch eine Frage, die auch Augustinus auch gehabt hat. Und dann hat aber Augustinus angefangen, genauer hinzuschauen und den Finger an zu zählen, wie viele leuchtende Charismen geschenkt werden, wie viele Heilungen passieren. Und er beginnt eine ganze Menge zu zählen.
Hm.
Und wenn du die Kirchengeschichte durchgehst, diese Sachen sind in der ganzen Kirchengeschichte überall da.
Mhm.
Wir glauben manchmal, dass das nur mit Heiligen verbunden ist, aber ich finde gegenwärtig sieht man das auf der ganzen Welt, dass auf der ganzen Welt Menschen beten um Heilungen oder um ein Wort der Erkenntnis etc. etc. Und diese Sachen passieren.
Mhm.
Diese Sachen passieren. Und ich glaube auch, dass es eine Art der Verkündigung wo wir uns trauen dürften als Kirche neu so zu verkünden.
Mhm.
Weil das die Art, dass wieder der Herr verkündet hat. Mhm. Der Herr hat genauso verkündet.
Ja.
Und Paulus hat gerade genauso verkündet und die junge Kirche hat genauso verkündet und die ganzen Heiligen haben genauso verkündet.
Mhm.
Das heißt sozusagen in einem Vertrauen auf das Wirken des Herrn in der Verkündigung und der Verkündigung zu bestätigen.
Mhm. Ich finde das insofern immer wieder toll, weil ich mich tatsächlich noch erinnern kann an meine eigene Überraschung, als ich das erste Mal so Apostelgeschichte gelesen habe oder gemerkt habe, dass Wunder in der Bibel vorkommen.
Ja.
Weil bevor ich mich bekehrt habe oder bekehrt wurde, habe ich mich eher ausgestreckt in den Osten, also so in östliche Spiritualität und auch so Esoterik und also einfach ganz andere Sachen. Aber was mich fasziniert hat, war immer das Übernatürliche.
Mhm.
Und dass es irgendwie ja, sowas gibt wie übernatürlichen Rat oder eine Einsicht oder dass dir jetzt, also ich meine, ich frage mich manchmal, warum sind denn die Menschen so fasziniert von Wahrsagerei oder solchen Sachen so? Also irgendwo ist wie so eine, also ich interpretiere das so, ich weiß nicht.
Ja, ich auch.
Ich interpretiere es so, dass irgendwo eine Ahnung davon ist, was Gott, weißt du, wie ich meine, wozu er uns irgendwie gemacht hat oder dass da mehr ist. Wir ahnen, dass da mehr ist, aber wir suchen es oft an verkehrter Stelle und wir vermuten, ich habe als allerletztes vermutet, dass das in der Kirche ist.
Schade eigentlich, gell?
Schade eigentlich, ja. Gott sei Dank hat Gott mir das gezeigt, dass es eben in der Kirche ist. Aber wenn du so sagst...
Sollte normal sein.
Sollte normal sein.
Dass man das in der Kirche wahrnimmt.
Ja. Und wenn du so Sachen sagst wie, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, sehen wir das immer und immer wieder, dass Gott geheilt hat auf wundersame Art und Weise oder dass diese leuchtenden Charismen gegeben wurden. Das wäre, also jetzt habe ich das auch schon mal gehört, aber das wäre mir vor 8 Jahren völlig neu gewesen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja,
ja.
Also es gibt sozusagen, also dieses ganze Thema ist, das ganze Thema ist komplex.
Ja.
Aber zugleich zutiefst jesuanisch.
Hm.
Also wenn du anschaust, wie Jesus verkündet hat, dann erkennt man, dass er das sehr viel macht. Also sehr viel sozusagen aus prophetischer Einsicht heraus handelt in seinem Dienst und auch sehr viel heilt. Also ich habe es jetzt nicht gemessen oder nachgelesen, aber wenn man alle Heilungen, Einsichten, Prophetien, Benennungen, die der Herr in den Evangelien gemacht hat, rausnehmen würde aus den Evangelien, ist das Evangelium ziemlich, ziemlich dünn, also würde ich mal sagen. Also allein solche Sachen wie von nun an bist du Menschenmischer werden. So allein diese Aussage, so allein das schon, ist eine starke Aussage. Oder Zachäus, komm herunter. Ich muss mit dir heute bei Gast sein. Okay. Also allein das. Oder streck deine Hand aus und dann wurde sie geheilt. Also diese ganzen Sachen sind in der Verkündigung Christi, kommt das ja wieder und wieder und wieder vor. Das heißt, es ist, wir kommen nicht drum herum. Ich glaube, dass wir uns schwer tun damit, als Kirche sagen wir mal, nach der Neuzeit oder als neuzeitliche Kirche oder als Kirche nach der Aufklärung oder wie auch immer, dass wir uns schwer tun, uns mit dem zu beschäftigen, weil wir uns so sehr auf uns verlassen und wie Paulus sagt, auf kluge Unterweisung. Dass wir sozusagen glauben, wir sind sehr, sehr schlau und können das sozusagen theologisch gut ausführen. Aber das, was tatsächlich anspricht, ist die Liebe Gottes. Und eine Weise, wie die Liebe Gottes sich offenbart, eine Weise, nicht jede Weise, aber eine Weise, ist über Heilung und über Prophetie. Das ist eine Weise, wie der Herr sich offenbart. Und wenn jemand eine Heilung erfährt, die Person fühlt sich von Gott geliebt. Also da kann man sagen, was man will. Ja? Sie fühlt sich einfach wahrgenommen vom Herrn. Man kann sagen, ja, was ist, wenn nicht geheilt wird? Naja, dann erweist Gott dieser Person seine Liebe anders. Und wenn jemand sozusagen, wenn jemand hört, eine Einsicht oder ein Wort der Erkenntnis, wenn er ein Gebet empfängt von einer anderen Person, die denkt, wie um alles in der Welt weiß er das, dann fühlt er sich von Gott gesehen und geliebt. Und diese Reihenfolge, dass diese Zeichen und Wunder vom Heiligen Geist, sofern er sendet, sofern er charismatisch ist, in einer Hierarchie ist, nämlich in einer Hierarchie der Liebe, das ist eben die große Herausforderung. Dass wir sozusagen das sehr klar vor Augen haben. Und auch das lebt Jesus vor. Also es gibt bei Markus 2 diese Stelle, wo Freunde einen Gelähmten durch ein Dach lassen. Und der Gelähmte ist gelähmt. Ich muss nachdenken müssen, was der Gelähmte für ein Problem hat. Aber er ist eben gelähmt.
Ja, genau.
Und man würde sich dann denken, okay, also jetzt wird er halt gleich geheilt.
Mhm.
Und interessanterweise sagt dann der Herr, deine Sünden sind dir vergeben.
Mhm.
Und das ist ein logischerweise der große Erweis der Liebe des Herrn. Dass er Sünden vergibt, dass er uns vergibt.
Mhm.
Das ist ja das, was er am Kreuz tut, dass er uns vergibt. Und dann regen sie sich alle auf. Also wer kann vergeben außer der eine?
Mhm.
Und dann sagt Jesus, frei wiedergegeben, damit ihr wisst, wer ich bin, deine Sünden sind, steh auf und geh umher.
Mhm.
Also das heißt, er macht eine Heilung, eine übernatürliche, um zu zeigen, dass er Gott ist. Und dass er gegenwärtig ist und dass er uns liebt.
Mhm.
Und das ist sozusagen die große Kunst im Umgang mit den Charismen, dass du Worte der Erkenntnis oder Heilungen, so toll sie auch sind, sie haben immer eine Hierarchie und diese Hierarchie ist immer in der Liebe verankert.
Mhm.
Und das hinzukriegen, Also auf der einen Seite sich daran zu gewöhnen, so im Heiligen Geist zu operieren und tatsächlich zu beten um Heilung und zu beten um Worte der Kenntnis und so weiter. Da gibt es auch super Schulungen, an denen man teilnehmen kann, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Und dann trotz dieser super Schulungen, das aber nicht technisch werden zu lassen, sondern grundgelegt, verwurzelt in der Liebe.
Ja. Ich habe viele Gedanken.
Und das ist eben komplex. Und das ist ziemlich herausfordernd.
Ja.
Und um das gut hinzukriegen, brauchst du eben Erfahrung, Übung, gute Theologie, eine Menge.
Ja, voll.
Nein, das passt.
Ich denke mir gerade auch so, dass also überhaupt mal dahin zu kommen, ich glaube, also wenn du einsteigst ins Christentum, ist vielleicht Jesus und der Vater sind so Personen, die vielleicht naheliegen. Also ich, wenn ich so an Menschen von zu Hause denke oder so, denke ich mir so, okay, Gott, Vater, so oft auch so dieses Bild, das wir haben oder so der Mann mit dem Bart im Himmel.
Ja.
Ist natürlich auch schon, da könnte man jetzt auch eine ganze Folge über Gott, Vater, wie ist er eigentlich? Und dann noch Jesus, weil wir die Evangelien haben, lesen wir viel von ihm. Und ich finde auch deswegen, die Betonung liegt mir so am Herzen, über den Heiligen Geist zu sprechen, weil wir das christliche Leben ja aus ihm heraus leben dürfen. Das heißt, diese Gefahr, die manchmal entsteht, so jetzt müssen wir aus uns selber heraus uns anstrengen und gut sein, dass wir gute Christen sind. Und natürlich haben wir selber was zu tun und uns auszustrecken und so. Aber so dieses, was mir manchmal gefühlt zu kurz kommt in mir selber auch, so dieses nicht aus meiner Kraft, sondern da gibt's wen, der mich befähigen will.
Ja.
Also diese Heiligmachende genannt, also dass ich heilig werde aus dem Wirken Gottes heraus und auch eben übernatürlich zu wirken durch ihn.
Ja.
Also so irgendwie würde ich gerne so diese
Früchte wachsen zu lassen.
Ja.
Ich glaube, eines der schwierigsten Sachen, also es gibt die Gaben des Geistes, es gibt die Charismen des Geistes und es gibt die Früchte des Geistes. Die Gaben und die Früchte des Geistes sind etwas, die einfach in der Zeit kommen, wenn du am Herrn dran bist, in seinem Tempo.
Mhm.
Und die Früchte heißen Früchte wahrscheinlich deswegen, weil die Früchte etwas zu tun haben oder eine Analogie haben mit den natürlichen Früchten. Das bedeutet, es gibt Frühling, Herbst, Sommer, Winter.
Mhm.
Das heißt manchmal, also das dauert einfach, bis sie dann kommen. Und bis sie reif genug sind und so weiter, ja. Und bei den Gaben ist es ähnlich. Die Gaben, die kommen mit einer Weile. Und das ist sozusagen etwas, wo es eine Geduld braucht, bis sie soweit sind. Und das finde ich die Herausforderung. Bei den Charismen, die sind sozusagen gerade für den Dienst sozusagen prädestiniert. Also da wünschte ich mir eigentlich viel mehr. Und das ist einfach eine sehr, dass wir mit einer ganz großen Natürlichkeit im Übernatürlichen wandeln und ganz gewohnheitsmäßig beten um Heilungen, so beten um Worte der Kenntnis und Prophetie, jetzt das ganz normal wäre. Also in aller pastoralen Klugheit, ja, aber viel mehr, weil es ungemein anziehend ist, aber nicht aus strategischen Gründen, sondern weil der Herr es auch einfach schenkt. Der Geist schenkt es in Fülle.
Mhm.
Er schenkt es in Fülle und wir dürfen es auch ergreifen. Ja? Und es hat einfach eine Anziehung, die einfach ihresgleichen sucht. Es gibt zig Geschichten von Leuten, die sagen, dass dafür sie gebetet wurde und da haben sie die Person, die dann betet für die Person, die Gebet empfängt, hört etwas, spricht es aus und die Person ist zutiefst berührt, weil das, was ausgesprochen wird, einfach sie checken lässt, dass Gott sie liebt.
Mhm.
Ja, so großartig.
Wunderbar. ich glaube, ich will so in dieses Praktische ein bisschen reinsteigen. Ja. So eben, fürs christliche Leben, Leben mit dem Heiligen Geist.
Ja.
Wie steigst du da ein?
Also, Nummer eins, geht zu den Sakramenten. Da wirkt der Heilige Geist. Also hundertprozentig, kann man sogar sagen. Sakramental gleich hundertprozentig. Also unabhängig von der Art und Weise, wie der Sakramentenspender sich an dem Tag gerade fühlt oder yeah. ob er ein Schnäppchen getrunken hat oder so, da vor einer Messe oder so. Muss man so zu sagen. Der Geist ist da. Und er tut sein Werk.
Ja.
Die Frage ist, tun wir es, disponieren wir uns so, dass der Geist sein Werk tut? Und ich glaube, dass sehr oft, gerade zum Beispiel beim Beichte gehen, wo sie denken, meine Güte, das sind schon wieder dieselben Sachen wie sonst auch immer. Ja, aber es ist auch ein Ding, wo wir einfach wieder und wieder uns dem Heiligen Geist aussetzen, damit er uns prägt und formt und uns umgestaltet. Das heißt also Nummer eins, wir gehen zu den Sakramenten, um uns tatsächlich umgestalten lassen, um uns vom Heiligen Geist umgestalten zu lassen. Wie es im Hochgebet heißt, der Geist mache aber auch uns zu einer Gabe, die dir, Vater, wohlgefällt. Ja, was heißt denn das? Genau das.
Ja.
Er macht uns zu einer Gabe, die dir, Vater, wohlgefällt. Also wie Christus werden.
Ja.
Nummer eins. Nummer zwei, aus einer Intimität mit dem Herrn beginnt eine Frucht zu wachsen. Das Interessante ist ja, dass Paulus schreibt in Galater 5, 22 von den Früchten des Geistes. Vor einer Frucht gibt es eine Form von Bestäubung. Eine Form von, also Form von Intimität. Mhm. Aus einer Intimität wächst eine Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit kommt nicht aus dem Nichts heraus. Unsere Kinder auch nicht. Also die kommen nicht aus dem Nichts. Mhm. Der Storch bringt sie nicht. Das heißt
Spoiler Alert.
Ja, also wirklich ist es überraschend. Ja? Intimität und dann kommt eine Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn du den Herrn suchst, wenn du seine Nähe suchst, wächst aus einer Intimität und der Fruchtbarkeit heraus. Dazu musst du aber beim Herrn dran sein.
Mhm.
Und die Art und Weise, wie diese Fruchtbarkeit wächst, ist nicht in deiner Hand.
Mhm.
Und das kommt dann einfach. Und dann merkst du noch einmal, wir haben bei uns im Garten, wir haben einen Apfelbaum.
Ja.
Große Geschichte.
Mhm.
Und jedes Jahr im Juni sitzen wir auf der Terrasse und hören dann jedes Jahr, was war jetzt das bitte? Was war denn das? Und dann rennen wir alle hin. Ah, die erste Frucht des Jahres.
Mhm.
Das heißt, die Frucht, die der Geist schenkt, die kommt irgendwie überraschend.
Mhm.
Also du machst deine Gebetszeit, du suchst deine Intimität mit dem Herrn, du suchst deine Nähe. Nicht um fruchtbar zu werden, sondern um den Herrn zu begegnen.
Mhm.
Und auf einmal kommt eine Frucht. Fast überraschend. Wir haben drei Kinder. Der Grund, warum meine Frau Stefanie und ich uns näher gekommen sind, auch körperlich, war nicht um der Fruchtbarkeit willen, sondern weil wir uns gemocht haben.
Mhm.
Und dann kommt fast ganz überraschend. Ah, wir sind schwanger. Also ist nicht ganz überraschend, aber sozusagen, wenn du die Nähe zum Herrn suchst und seine Liebe, und seine Liebe erwidern möchtest, es kommt eine Fruchtbarkeit in seiner Zeit. Das heißt, geh zu den Sakramenten, suchst eine Nähe, Gebet und Schriftlesung. Und dann das große Thema mit den Charismen. Die Charismen haben zu tun mit dem Dienen. Die Charismen haben zu tun mit der Art und Weise, wie du dich exponierst und mit der Frage, ob du dich vom Herrn in einen Dienst nehmen lässt. Das große leuchtende Bild dafür ist neben Christus selber. Christus ist übrigens die charismatische Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte im Sinne von Umgang mit dem Heiligen Geist.
Yeah.
Er heißt übrigens Christus, weil er gesalbt ist. Meschiach auf Hebräisch, womit er ist Christos auf Griechisch, womit ist er gesalbt? Mit dem Heiligen Geist.
Mhm.
Deswegen heißt er Christus.
Mhm.
Deswegen heißen auch wir Christen, weil wir mit dem Heiligen Geist gesalbt sind. Anyway, Klammer auf, Klammer zu. Die zwei charismatische Personen in der Geschichte der Menschheit ist die Mutter Gottes, die sich in den Dienst nehmen lässt, um die Mutter des Herrn zu werden.
Ja.
Das heißt, sie ist sozusagen wie ein Urbild dessen, was es heißt, ein Charisma zu empfangen.
Ja.
Den Heiligen Geist in Kraft, wie es heißt in der Lukas-Geschichte, im Lukas-Evangelium, und dann gebiert sie Christus der Welt. Und sie lässt sich dienstbar machen. Sie, ich bin der Magd des Herrn. Wenn du dich dienstbar machst für den Herrn, der Herr wird dir Charismen schenken.
Ja.
Die meisten werden schlicht sein, aber er schenkt sie dir. Und einige werden auch leuchtend sein, wie zum Beispiel finanzielle Versorgung oder Prophetie, Heilung. Paulus schreibt davon ganz viel.
Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, den ich auch irgendwie dieses letzte Jahr mehr begriffen habe. Mhm. Weil ich finde, und auch was ich von früher noch kenne, von jetzt, bevor ich Christ war, dass so geistiger Stolz kann sich super schnell einschleichen, oder? So,
wobei denn? In welchem Zusammenhang?
Wenn man so, also damals dachte ich mir so, wenn ich super erleuchtet bin, bin ich super cool und habe mir was drauf eingebildet.
Okay.
Und dann kann es passieren, dass wenn du jetzt dir denkst, okay, ja, ich bin voll unterwegs mit den Gaben des Geistes, irgendwie die Leute sind voll berührt, wenn ich für sie bete oder so, ja, kann sich das auch einschleichen.
Super leicht.
Und was ich da so cool fand, was ich letztes Jahr durch eine Schule, die wir beide machen, verstanden habe, ist, dass eben diese Haltung, die du gerade beschreibst, dass die für mich fast im Christentum eigentlich einzigartig ist, weil es eben nicht um mich geht,
ja,
sondern dass diese Gaben meiner Empfindung nach dann ausgegossen werden, wenn du diese Haltung einnimmst von, es geht nicht um mich, sondern ich möchte jetzt meinem Nächsten dienen.
Ja.
Und wie du jetzt auch sagst, wenn du in den Dienst trittst, und es ist meistens, wenn du auch so ein bisschen vielleicht sogar was Unbequemes machst, was jetzt nicht ganz nach deiner Nase ist,
ja,
wo du dich ein bisschen nach dem anderen ausstreckst, so, da muss ich mir jetzt ein bisschen stretchen,
ja,
und dann verlässt du dich gar nicht so sehr auf deine Kraft, sondern dann hoffst du auf die Kraft Gottes und meistens, ja, wird sie dir irgendwie gegeben.
Ja.
Und das habe ich auch so im letzten Jahr irgendwie oft beobachtet bei mir selber, dass ich gemerkt habe, so, okay, ja, diesen Schritt muss ich jetzt machen. Also ich kann noch so viel drüber lernen und noch so viel mir anhören und Vorträge anhören und mir denken, ja, ich verstehe eh was.
das alles.
Ja, genau. Aber so dieses, ich muss mich irgendwo hingeben,
ja,
dass der Heilige Geist da auf dieser Hingabe dann wirken kann.
Ja.
Also so dieses, ja, irgendwie sich vielleicht auch deswegen so, denke ich viel an die Mutter Gottes in dem Zusammenhang, so dieses ich niedrige Magd, irgendwie so das wirklich so zu verstehen und zu verinnerlichen und diese Hingabe auch der Mutter Gottes zu leben, so meine Seele preist die Größe des Herrn, nicht meine Größe, weil ich jetzt so toll diene und die Leute irgendwie sich bekehren, weil ich für sie bete oder was auch immer, weißt du, wie ich meine, so,
ja,
boah, ich finde es gar nicht so leicht
auch. Also wenn du zum Beispiel in einem Gebetsdienst bist, sagen wir mal, es gibt ein Format, wo Teams angeboten werden, die für Menschen beten, die das wollen.
Ja.
Ich meine, also es gibt wahrscheinlich keinen Grund der Welt, warum sie dorthin gehen, außer dass Gott irgendwas tut. Und das weißt du genau. Wenn du da stehst als Gebetsdienstmensch oder Gebetsteammensch, du weißt, die kommen nicht wegen dir.
Mhm.
Also da kannst du noch so schöne Turnschuhe anziehen und
blaue Ballerinas.
Oder eben weiße Turnschuhe, die ich höre. Oder du kannst noch so viele Kaugummis gegessen haben und einen guten Atem haben und so weiter und so weiter.
Aber gut, dass du daran denkst.
Das ist ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig.
Heißer Tipp.
Ja. Wenn der Herr nicht auftaucht, dann, also das ist dann, das heißt also auch nicht, dass es unbedingt manifest sein muss, aber einfach, dass der Herr seine Liebe offenbart. Und deswegen kommen sie.
Ja.
Das ist der Grund, warum sie kommen.
Ja.
Und das kannst du nicht produzieren.
Ja.
Du kannst es nicht produzieren, du kannst es nicht imitieren. Und deswegen, und die, also gerade so ein Dienst zum Beispiel, ist für mich ein Moment, wo ich immer wieder überrascht bin, wie der Heilige Geist wirkt, obwohl ich eigentlich ganz wenig nur tue.
Ja.
Wir hatten jetzt ein Wochenende, wo meine Chefin und ich für Menschen gebetet haben, neben vielen anderen Gebetsteams auch. Und da kommen Menschen und wir machen nichts, außer zu sagen, wir geben jetzt 1,5 Stunden unserer Zeit und beten den Menschen.
Mhm.
Und Menschen kommen, wir beten und Gott sei Dank, sie werden berührt von dem, was der Geist durch uns wirkt.
Mhm.
Und dieses durch uns wirken, das geht eben dann, wenn wir uns eben dienstbar machen. Das ist eben der ganze Witz.
Ja.
Und dieses durch uns wirken ist nicht irgendwie hochnäsig, sondern es ist deswegen, weil der Herr das so wahnsinnig gerne macht.
Mhm.
Es gibt ganz viele Bereiche, also wo der Herr durch uns wirkt. Er wirkt in uns, der Geist wirkt in uns und er wirkt durch uns. Die Bibel ist eine Kooperation zwischen Gott und den Menschen. Sie fiel nicht fertig vom Himmel.
Mhm.
Das ist auch witzigerweise.
Ja.
Die Menschwerdung Jesu Christi fiel nicht vom Himmel.
Mhm.
Kooperation Gott und Mensch. Die Kirche, also wir wissen genau, dass es eine Kooperation von Gott und Mensch ist. Also das ist, der Herr mag das. Also der findet es cool, mit uns zusammenzuarbeiten. Warum eigentlich, um Gottes Willen? Manchmal frage ich mich, meine Güte, also es wäre vielleicht gelegentlich und so weiter und so besser. Aber er hat sich als Vater offenbart und er erweist sich auch als Vater. Und ein Vater arbeitet gerne mit seinem Sohn zusammen. Mhm. Und er erweist sich auch als der Bräutigam. Und ein Bräutigam liebt es, mit seiner Braut Sachen zu machen. Mhm. Das ist einfach in Gott drinnen.
Ja.
Deswegen ist auch ein Teil. Und dazu musst du halt eine Perspektive haben, die mit dem Bräutigam übereinstimmt, mit dem Vater übereinstimmt, auf die Welt. Und dein Anliegen muss es sein, dass sein Reich sich ausbreitet. Mhm. Und wenn du beginnst, diesen Blick einzunehmen und dann von ihm her zu dienen, er schenkt die Charismen.
Ja, ja. Und dann auch dieses, also ich denke mir manchmal, du hast es jetzt auch so betont, die Heilige Messe als Ort, wo der Heilige Geist wirkt, das finde ich großartig, weil wir gehen nicht einfach nur in ein Gebäude, sondern dort können wir Gott begegnen.
Ja.
Also es ist irgendwie so wichtig, das immer wieder so zu betonen, finde ich, weil das ist nicht einfach nur ein Besuch fertig aus, sondern dort passiert was Lebendiges. Dort kannst du verwandelt werden, weil Gott da einfach de facto präsent ist.
Ja.
Im Sakrament.
Ja.
Und jetzt, wenn ich wieder zurückdenke an meine Einstiegserzählung aus meinem Gespräch mit meinem Kumpel, so diese Nähe Gottes und diese, wie du jetzt auch sagst, diese Kooperation.
Ja.
Also Gott ist uns nicht fern. Gott will diese Nähe. Er will sie jedes Mal, wenn wir die Eucharistie empfangen. Aber jetzt auch Heiliger Geist, wir werden zu einem Tempel.
Mhm.
Ich finde, das ist so großartig.
Es ist offen gestanden eigentlich zu viel. Also es ist da ist so eine Nähe da drin. Also wenn man die Analogien sozusagen, also was passiert denn eigentlich, wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde mich betritt? Ich meine, es ist so absurd eigentlich.
Ja.
Also das ist so eine Form von Intimität, das ist so eine Form von Kommunion, von Vereinigung zwischen Bräutigam und Braut. Das ist einfach echt, das ist echt viel.
Ja.
Das ist wirklich viel.
Ja.
Und deswegen ist es sehr richtig, dass die Menschen normalerweise nach einer Kommunion still werden und diese in dieser innigen Verbindung sind, die der Herr da stiftet. Offenbarung 22, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, ist sozusagen ein Wort des Herrn. Man denkt sich, warum um alles in der Welt muss derjenige, der sagt, ich bin die Türe, warum muss er überhaupt anklopfen?
Mhm.
Aber er klopft an, weil er Respekt hat und weil er fragt, ob er uns tatsächlich, ob er unser Innerstes berühren darf.
Mhm.
Und das ist diese Nähe, also dieser Respekt einerseits, das ist ja wieder so eine erweiste Liebe uns gegenüber, dass er uns nicht überfällt. Und dann wartet er, bis wir die Türe aufmachen, damit er uns betreten kann, dass er in diese höchste Form von Intimität einsteigen kann.
Mhm.
Es ist einvernehmlich, die Intimität. Und dann glauben wir immer, oh, wenn Gott mir so nahe kommt, dann geht es dann sicher um Moral und dann, wie ich meine Wohnung aufräumen muss und so weiter. Aber da steht, wer auf meine Stimme hört und mir öffnet, bei dem werden der Vater und ich eintreten, sie werden Mahl halten.
Mhm.
Das heißt, er kommt einfach rein und er verbringt einfach Zeit mit uns.
Mhm.
Das ist das Primäre, das ist das Unmittelbare. Das ist die Sehnsucht Gottes, bei den Menschen zu sein, in mir zu sein.
Ja.
Seht den Tempel Gottes unter den Menschen. Der Herr will in uns wohnen.
Mhm.
Das ist fast zu viel. Ich habe vergessen, welcher Kirchenpfad das ist. Ich weiß auch nicht, ob es auf einen Kirchenpfad festzulegen ist. Ich glaube, es geht Credo qui absurdo, also ähnlich. Ich glaube, weil es verrückt ist. Das ist so unausgedacht. Das haben wir so nicht erdacht.
Ja.
Das haben wir uns nicht erdacht.
Ja.
Das ist nicht menschenmäßig. Das ist einfach Offenbarung.
Ja, ja. Das ist übernatürlich.
Ja.
Das ist übernatürlich.
Ja.
Hast du so ein, zwei, ich weiß nicht, Zeugnisse oder Geschichten, die du erzählen kannst von dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben persönlich oder bei deiner Gemeinschaft oder was du so erlebt hast?
Also eine Geschichte, wo es, also das ist schon 30 Jahre alt, wo ich zum ersten Mal mit ganzem Herzen sagen konnte, Herr, dein Wille geschehe. Das war sicher, das ist einfach ein Wirken des Heiligen Geistes. Ich konnte, also ich nuschle und ich kann Wörter verschlucken. Das kann ich wirklich gut machen. Und ich habe dann jahrelang gedacht, also wenn ich beim Vater Unser beten nuschle, dann kann ich das Dein Wille geschehe auch wegnuscheln.
Hört er mich nicht.
Und dann bin ich authentisch vor Gott und dann hört er mich nicht. Alles super. Ich hätte Angst, dass Gott das nämlich mit mir nicht gut meint. Mhm. Und dass ich in einer Weise leben müsste, die mir nicht entspricht. Das war meine Angst. Mhm. Und dann bei einer Maggio-Wallfahrt habe ich das jemandem bekannt, einem Freund bekannt. Und er hat gesagt, bete mit deinem Mund, Herr, dein Wille geschehe. Mhm. Das haben wir 2-3 Tage lang gemacht, uns ist nichts passiert. Und am dritten Tag auf einem Berg, also auf einem Erscheinungsberg, hat es geheißen, dass wir alle in Stille gehen sollen vor ein Kreuz. Und ich gehe vor ein Kreuz in Stille und bete, wie gesagt, 2-3 Tage, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe. Und dann knie ich mich vor dieses Kreuz hin, hebe meinen müden Kopf schon von 2 Tagen, Herr, dein Wille geschehe, sagen. Und dann steht unten auf Deutsch, Herr, dein Wille geschehe. Mhm. Und dann fiel es in mein Herz hinein, dass ich das sagen konnte als Erwachsener, damals 22, Herr, dein Wille geschehe und ich vertraue auf dich, dass du einen guten Weg mit mir gehen wirst. Das war sicher ein Wirken des Heiligen Geistes, dem ich mich exponiert habe, wo ich mich exponiert habe, aber dann auch vertraut habe, dass dann er eingreift in mein konkretes Hier und Jetzt. Wenn du eine Frage in deinem Leben hast, geh vor diesen komischen Vorhang und sag, hier bin ich, Herr, ich bitte dich, dass du dich offenbarst. Herr, dein Wille geschehe und warte ab, bis der Vorhang sich hebt. Mhm. Er hebt sich, der Herr offenbart sich. Mhm. Das ist sicher ein Wirken des Heiligen Geistes. Mhm. Und davon gibt es viele, viele, viele. Das sind natürlich immer sehr persönliche Sachen, wenn ich in Teams oder für andere Menschen bete, deswegen kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Yeah. Also muss ich schon aufpassen, was ich sage. Aber bei einer Person, für die wir gebetet haben, hat meine Frau ein ganz einfaches Bild gehabt von einer ganz alltäglichen Sache, die ich jetzt nicht sage, um mir es nicht zu verraten. Yeah. Aber eine ganz alltägliche Sache. Ein Bild beim Beten für die Person sagt, ich habe ein Bild von ganz alltäglicher Sache.
Yeah.
Und nach dem Gebet hat dann die Person, für die wir gebetet haben, gesagt, dieses Bild von der ganz alltäglichen Sache.
Kochlöffel.
War total entscheidend. Mhm. Und hat dir echt geholfen, daran zu glauben, dass Gott sie liebt. Mhm. Ich meine, das klingt jetzt so wahnsinnig blöd, aber das passiert.
Ja.
Und zwar nicht so selten.
Mhm.
Und genau, das wäre ein zweites Beispiel.
Ja, ich kann mich übrigens auch noch bis heute, vor, glaube ich, 8-9 Jahren, hast du einmal für mich gebetet. Ich werde es jetzt auch nicht teilen, weil es auch...
Wirklich?
Das ist so, was ich in meinem Herzen bewahre. Aber ja, da hattest du auch ein Bild für mich. Ah, ja. Weiß ich immer noch, was du da für ein Bild hattest.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, und es ist, das denke ich mir.
Ja, und und wenn du die paulinischen Briefe liest, gerade 1 Korinther 12 und 14, es ist voll davon.
Mhm.
Und Paulus betont gerade die Prophetie.
Mhm.
Also es gibt ja die ganz berühmte, das Hohelied der Liebe gemäß Paulus, 1 Korinther 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie freut sich an der Wahrheit, wollte nicht über die Ungerechtigkeit, trägt alles, hofft alles, glaubt alles, Liebe hört niemals auf.
Mhm.
Ich glaube, ein paar Sachen vergessen, aber das ist so diese wunderschöne Hymne auf die Liebe. Und links und rechts davon, von dieser Hymne, 12 und 13, Kapitel 12 und 13, spricht Paulus über die Charismen. Und dann am Ende von dieser Hymne, also am Ende von Kapitel 13, wenn er wieder auf 14 zurück, betont er nochmal die Liebe, die Priorität der Liebe, strebt aber nach den Charismen, vor allem nach der Prophetie. Vor allem nach der Prophetie. Weil da Gott spricht.
Mhm.
Und es ist gerade das Prophetische, dass das Ausbrechen des universellen Prophetentums in Jesus Christus ist gerade das Geheimnis von Pfingsten auch. Also im Alten Testament gab es nur einige wenige Propheten. Ja. Die mussten das sagen, was Gott sagt. Wenn sie es nicht gesagt haben, war es blöd für sie. Mhm. Also milde formuliert, Klammer auf nur und so. Dann gibt es diesen Moment, wo Mose spricht von einer Sehnsucht, ach, wären sie doch alle Propheten.
Ja.
Würden sie doch alle prophetisch reden. Numeri, war bei 11. Dann kommt Joel, der Prophet Joel, Joel 3. Mhm. Dann wird es aber geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Also über alle, nicht nur bei ein paar Propheten, sondern über alle. Ihre Söhne und Töchter werden Propheten sein. Alle werden Propheten sein. Mhm. Wow, in Christus werden alle Propheten sein. Mhm, spannend. Und dann Apostelgeschichte. In der berühmten Predigt von Petrus zu Pfingsten verweist Petrus auf Joel. Und nun ist aber Wirklichkeit geworden, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Also alle werden, eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Das heißt, in Christus ist das universelle Prophetentum ausgebrochen. Das heißt, wir alle können die Stimme Gottes hören, das ist das eine Thema. Und wir alle können vom Herrn her prophetisch wirken. Und wir sollen auch prophetisch wirken, um die Menschheit auf Christus hin auszurichten. Mhm. Was unsere Rolle als Prophet ist. Um die Menschheit auf Christus, auf den Bund in Christus hin auszurichten. Das ist die Aufgabe des Propheten. Und in ganz einfachen Sachen, wenn Menschen, die ein bisschen geschult sind, beten für Menschen, die um ein Wort bitten, dann passiert das, was du vorhin erzählt hast. Mhm. Und ich habe auch zig Beispiele, wo Leute für mich gebetet haben und die sagen dann eine Sache, wo ich mir denke, meine Güte, also er liebt mich wirklich.
Ja.
Also wenn er dieses Detail weiß, in der Kleinigkeit, dann liebt er mich wirklich. Mhm. Und dieser Gebetsdienst oder dieses prophetisch dienen aneinander, und ich bin in allen Begrifflichkeiten nicht sehr scharf, macht aber nichts, dafür gibt es andere, gibt es Kurse und so weiter, das muss natürlich persönlich unterschieden werden und so weiter. Und wenn es vom Herrn ist, bestätigt es auch das, was du auch ohnehin selber vom Herrn hörst oder vermutest. Ja?
Ja.
Aber die Bestätigung von außen ist sehr oft einfach ein Knackpunkt.
Ja, ja. Und ich finde auch cool, ich erinnere mich gerade an eine Passage, die ich einmal in einem Buch gelesen habe, dass dieses Übernatürliche ist voll eine Dimension. Ich denke gerade an eine Geschichte, die in dem Buch stand, von einer Mutter, die deren Sohn ein Problem hatte. Und sie wusste irgendwie gar nicht, wie sie ihm helfen soll. Und sie war völlig überfordert mit dieser Situation, mit seinem Problem. Und dann betet sie einfach zum Heiligen Geist, dass er ihr Rat gibt, welchen Rat sie ihm geben kann. Also so diese Gabe des Rates.
Ja.
Und sie hat dann genau, also so irgendwie so ein innerlich wahrgenommen, ah ja, das wäre eine Idee, wie ich damit umgehen kann, ja, was ich ihm sagen kann. Und ich finde es so herrlich, weil das so was Alltägliches ist. Ja. Und das ist mir irgendwie auch so wichtig, irgendwie, ja, das christliche Leben, so der Heilige Geist ist da mittendrin, in dem Alltäglichen. Das ist mal dieses Wundersame, jemand wird geheilt, weil wir beten, und mehr davon und das auch sich mehr zu trauen einfach.
Ja.
Das ist Prophetie, so wie du sagst, dass jemand vielleicht, also zum Beispiel, dir ein Bild gibt, das dich voll anspricht oder was über dich sogar weiß, was er eigentlich nicht wissen kann.
Ja.
Aber das ist auch einfach mal, du als Vater zu Hause weißt jetzt gerade genau, was du deinem Kind sagen kannst, und es tröstet.
Ja.
Und es ist nicht nur du,
der
da jetzt tröstet, sondern es ist auch übernatürlich. Aber es ist ganz alltäglich.
Mhm.
Ja.
Paulus spricht davon, dass das Prophetie vor allem aufbauen soll, ermutigen, aufbauen. Und das ist ja genau das. Und es kommt manchmal so unspektakulär daher. Also gerade wenn eine Mutter oder ein Vater für ein Kind betet und eine Idee hat, ich könnte ihm das sagen. Und letztlich weiß es dann gar nicht, ob es sozusagen übernatürlich ist oder nicht. Macht auch nichts. Dann versuchst du es einfach. Und wenn es einen Impact hat, den du nicht, der über dich hinausgeht, dann denkt man sich, okay, also da hat der Heilige Geist seinen Finger im Spiel gehabt. Und bitte, also Menschen, die Kinder haben, bitte betet so für eure Kinder. Betet so für eure Kinder. Bittet um eine Einsicht, um mit den Kindern gut umzugehen. Natürlich. Bittet also darum, dass wir mit den Kindern gut kommunizieren. Natürlich. Denn unsere Kinder sind nicht nur leibliche Kinder, sondern auch geistliche Kinder. Und die dürfen wir sozusagen mit dem Herrn groß werden lassen. Mhm. Also von daher ist das echt wichtig, so zu beten, für die Kinder und dann auch entsprechend mit ihnen zu reden.
So zum Abschluss, wie, du hast schon vorhin ein bisschen was davon erwähnt, diesen praktischen Tipps. Ein Gebet, das mir scheint, ist ein großes bei euch in der Loreto-Gemeinschaft, ist Komm, Heiliger Geist.
Ja.
Neben dem, wie können wir uns noch mehr auf sein Wirken ausrichten?
Also ich würde gute Bücher lesen. Ich empfehle die Bücher von Pater Raniero Cantalamessa. Gerade das Komm, Schöpfer Geist ist entzückend, also entzückend. Ist großartig. Sein Buch über Maria ist auch großartig. Und da spricht er extrem viel über den Heiligen Geist. Braut des Geistes, große Überraschung. Also spricht er viel über den Heiligen Geist. Diese beiden Bücher sind wirklich also brillant, wenn es um den Heiligen Geist geht.
Mhm.
Und dann, wie in allen Sachen des geistlichen Lebens, such deinen Meister aus.
Mhm.
Such deine Person aus, an der du dich orientierst in diesen Sachen. Also wenn es darum geht, für Menschen zu beten, habe ich mich jahrelang an Nicky Gamble orientiert. Mit ihm habe ich gesprochen in meinem Leben, ich glaube, zweimal zwei Minuten. Das heißt, also da gibt's, es ist kein Mentor-Setting,
yeah,
sondern ich habe ihn beobachtet, wie er im Heiligen Geist betet. Er sagt, mhm, das möchte ich auch.
Yeah.
Und das angeschaut, aha, so macht er sowas. Das ist aber echt, das ist befreiend. Und dann das zu lernen. Und dann auch mit Leuten im Alltag auch zusammen zu sein, die dann auch ein bisschen korrigieren in Freundlichkeit und Güte und Liebe und so weiter, aber dann an denen du auch wachsen kannst. Solche Sachen braucht es. Da, wo es meistens ein bisschen schräg wird, ist, wenn jemand sagt, ich habe alles, jede Weise mit dem Löffel gefressen, Gott hat gesagt das, aha, womöglich hast du einen Eindruck, dass er gesagt hat, das wird sich überzeugen,
ja,
der wenig liest, der sich nicht theologisch bildet, der nicht belehrbar ist, mhm, das sind so die großen No-Gos.
Ja. Mhm.
Und parallel darauf aufpassen, dass diese ganze Dimension der Charismen eben verflochten ist mit den ganzen Sachen, die der Herr von innen her sozusagen gebären lässt, also diese Früchte und diese Gaben, dass das zusammenpasst.
Mhm.
Also von Cantalamessa gibt es dieses Wort eben mit den Charismen, dass der Geist unbegrenzt geschenkt wird, so wie ein Elektriker weiß, dass der Strom unbegrenzt da ist. Der Elektriker muss sich nicht kümmern um den Strom, der ist da. Er muss sich kümmern um die Sicherungen, sodass, wenn der Strom fließt, die Kabel nicht zerrissen werden.
Ja.
Wenn wir uns nicht kümmern um unsere Sicherungen, das hat vor allem zu tun mit Geduld, Demut, mit dem normalen christlichen Leben, das Leben aus den Sakramenten, geistige Begleitung, diese ganzen Geschichten, und dann um Charismen bitten, werden wir sehr oft, wir müssen die Sicherungen raushauen.
Das ist das Schlusswort zum Sonntag.
Sehr gut.
Maxi, so schnell verfliegt eine Stunde mit dir.
Okay, wieder vorbei. Schade eigentlich.
Ja, eigentlich schade. Ja,
also, das ist in Form, meine ich jetzt gerade.
Ja, das ist...
Es wäre noch ganz spannend zu sprechen über die Mutter Gottes und den Heiligen Geist. Das wäre noch ein super
spannendes Thema. Also du bist wieder eingeladen, nächstes Mal.
Wenn du möchtest.
Aber wir müssen, glaube ich, planen, dass wir dann gleich 3 Stunden reden am besten.
Jederzeit.
See you next time.
Freue mich schon.